Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die deutschen Autobauer und ihre Kritiker. Wie gut klappt das mit dem Diskurs? Zumindest heute Abend findet der auf der Automesse IAA nicht statt. Zwei Mitglieder der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, die haben den Autokonzernen für heute einen Korb gegeben. Die Begründung, sie wollten keine Bühne liefern für Klimaschutzbekundungen ohne Wert. Also die Autobauer und der schwierige Umgang mit der Öffentlichkeit, gleich mehr dazu. Zuvor aber die Verkehrswende nimmt Konturen an. Jenes Projekt, mit dem Deutschland seinen Klimaschutzzielen zumindest näher kommen will. Theo Gers fasst die Pläne zusammen, die sich in genau einer Woche zu einem konkreten Klimaschutzplan formieren sollen.
Mehr Verkehr auf der Schiene, mehr Busse und Bahnen durch einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, ein stärkerer Einsatz alternativer Kraftstoffe und vor allem ein massiver Ausbau der Elektromobilität. Das sind die Eckpunkte von Verkehrsminister Andreas Scheuer. Der Minister will die Kaufprämie für E-Autos, die weniger als 30.000 Euro kosten, für 2021 und 2022 auf 4.000 Euro verdoppeln. Danach soll sie für 2 Jahre wieder auf 3.000 Euro und ab 2025 wieder auf das heutige Niveau von 2.000 Euro sinken. Große E-Autos sollen mit 3.000 Euro gefördert werden, die Dienstwagensteuer bei Elektroautos auch noch einmal auf 0,25% gesenkt werden. Ziel ist es, mit diesen Plänen bis 2030 7 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 10 Milliarden Euro. Hinzu kämen noch einmal 5 Milliarden Euro für den Aufbau der Ladesäulen wie auch für den Bau von Wasserstofftankstellen. Die Finanzierung dieser und anderer Maßnahmen ist denn auch das größte Problem, räumt der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder am Morgen in der ARD ein.
Das Problem ist nicht meiner Meinung nach die sozusagen Möglichkeiten, was man alles tun kann, sondern es am Ende in ein finanziell tragbares, vernünftiges Konzept zu bringen. Das ist die Denksportaufgabe, vor der wir alle stehen.
Wobei die Kosten noch viel höher würden, ginge es nach Scheuer. Mehr alternative Kraftstoffe in den Verkehr zu bringen, kostet ebenso Milliarden wie das Ziel, mit längeren Güterzügen mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Mit Kaufprämien den Absatz umweltfreundlicher Lkw anzukurbeln oder Fernreisen mit der Bahn zu verbilligen. Doch vor der Kostenrechnung steht die CO2-Bilanz, mahnt vorsorglich auch Markus Söder.
Wir müssen schauen, dass wir am Ende auch Maßnahmen treffen, die wirksam sind, das heißt die CO2 reduzieren. Und vielleicht gelingt es sogar, dass mit Klimapolitik am Ende auch Konjunkturimpulse gesetzt werden. Wenn das zusammen gelänge, dann wäre das wirklich ein großer Aufschlag für unser Land.
Söder legt sich zudem fest beim Thema CO2-Bepreisung. Gestern hatten CDU und CSU für sich beschlossen, dass sie hier auf den Emissionshandel setzen und die Pläne des Koalitionspartners SPD auf Benzin, Heizöl oder Gas höhere Steuern zu erheben, ablehnen.
Der Vorteil der Zertifikate, des Zertifikatehandels ist eindeutig, dass ich von vornherein das CO2 begrenze. Deswegen glaube ich, ist das der bessere Ansatz, als nur einfach ein paar Cent draufzuschlagen bei der Steuer.
Bei der SPD zeigt das offenbar Wirkung, denn Umweltministerin Svenja Schulze, die bislang eine CO2-Steuer favorisiert, signalisierte am Morgen im SWR Kompromissbereitschaft.
Also ich habe immer gesagt, dass ich nicht an einem Modell klebe, sondern dass mir ganz zentral ist, dass das eine faire CO2-Bepreisung wird, dass das wirklich ausgeglichen ist, dass wir denen, die wenig Geld haben, helfen, damit klarzukommen, dass wir einen Pfad beschreiben, also nicht von heute auf morgen alles ändern, sondern vorsichtig und langsam vorgehen und dass wir ein unbürokratisches Modell haben.
Schulze geht es um die Wirkung, also um die CO2-Einsparung. Die klare Botschaft müsse lauten, Benzin, Diesel und Heizöl würden in den nächsten Jahren immer teurer und daher lohne es sich, in eine neue Heizung oder in die eigenen 4 Wände zu investieren oder ein spritsparendes Auto zu kaufen.
Theo Gers war das. Selten, wahrscheinlich nie, stand die Autobranche vor Herausforderungen wie derzeit. Selten, wahrscheinlich nie, schlug ihr auch eine solche Welle an Ablehnung und Ressentiment entgegen wie im Moment. Das speist sich aus der ganz realen Notwendigkeit, dem Klimawandel zu begegnen. Einerseits, andererseits sind es aber auch Lebensentwürfe, die da gegeneinander prallen. Das ist das Umfeld, in dem die diesjährige Branchenshow IAA stattfindet. Silke Hanna aus der Wirtschaftsredaktion war dort als Berichterstatterin nicht zum ersten Mal. Die Frage an Sie, Frau Hanna, spürt man in diesen Frankfurter Messehallen, dass der Branche wirklich eine Zeitenwende bevorsteht?
Also zunächst einmal sieht man es, und zwar an den deutlich kleineren Ständen in diesem Jahr. So ein Messeauftritt, der kostet natürlich ordentlich Geld, und das ist eben aktuell nicht mehr in so großen Mengen vorhanden wie früher. Und das liegt an der von Ihnen angesprochenen und jetzt beginnenden Zeitenwende, respektive den hohen Investitionen in alternative Antriebe, die die Autobauer ja jetzt auf den Weg gebracht haben. Und natürlich beschleunigt vom selbstverschuldeten Dieselskandal, der ja seinerseits auch Spuren in manchen Bilanzen hinterlassen hat. Ja, und dann spürte man es natürlich auch an den übermäßig auf Zukunft und Neuanfang getrimmten Presseshows der ersten Tage, dass die Hersteller sich doch sehr bemühen, ihre Außendarstellung grüner anzumalen als bisher. Übermäßig sage ich, weil es natürlich noch in der Anzahl der Modelle und der Verkaufszahlen sich nicht widerspiegelt. Und es wirkt eben auch etwas bemüht, wenn zum Beispiel Volkswagen ein junges Mädchen auftreten lässt, die dann erzählt, wie sich ihre automobile Zukunft, wie sie sich die so vorstellt. Da fiel dann natürlich auch das Wort elektrisch, aber es ging natürlich nicht darum, das Auto an sich in Frage zu stellen, wie es ja einige Umweltaktivisten und Kritiker der Branche derzeit durchaus tun.
Dennoch wollte sich die Branche ja auch diesen Kritikern stellen. Muss man sagen, das gehört mittlerweile zum festen PR-Repertoire aller Branchen mit Problemen, dass sie sich ihren Kritikern stellen. Das sollte heute Abend ja auch auf der IAA passieren. Am Abend sollten zwei Mitglieder der Klimaschutzbewegung Fridays for Future dort reden und haben die aber abgesagt. Man wolle nicht herhalten für Phrasen und Klimaschutzbekundungen, heißt es. Ist das richtig nach Ihrer Entscheidung oder eher doch eine verpasste Chance?
Also ich halte tatsächlich die beiden Enden des Meinungsspektrums, von denen wir hier sprechen, tatsächlich für unvereinbar aktuell, weil sie maximal sind und beide Seiten sich auch nicht wirklich auf den anderen zubewegen. Es sich insofern vielleicht auch leicht machen. Deshalb wäre wohl wirklich die Frage gewesen, was hier zu gewinnen gewesen wäre. Die Absage war ja auch eine Reaktion auf die vermeintliche Ausladung des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann von der Eröffnung der IAA. Der Verband VDA behauptet, er sei nie als Redner bei der Eröffnung überhaupt vorgesehen gewesen. Feldmann selbst hat eine nicht gehaltene Rede zur IAA veröffentlicht, in der er sehr kritisch mit der Autobranche ins Gericht geht. Wie auch immer es jetzt im Einzelnen gewesen sein mag, Feldmann hat schon 2017 auf der IAA sehr kritische Worte gefunden. Ich erinnere mich sehr gut an die Rede, die er gehalten hat. Damals ging es um den Dieselskandal, wo er sowohl die Industrie als auch die Bundesregierung kritisiert hat. Und er ist auch Oberbürgermeister der Gastgeberstadt, darf man auch nicht vergessen. Ob er jetzt nie eingeladen oder später ausgeladen wurde, finde ich tatsächlich auch nebensächlich. Das kommt einfach nicht gut.
Ist dann die Autoindustrie überhaupt in der Lage, mit ihren Kritikern zu sprechen? Also kann sie das? Findet sie den richtigen Ton? Wobei man sagen muss, sie waren ja eben sehr skeptisch, dass das funktionieren kann. Kann sie den richtigen Ton finden im Lichte auch von Dieselgate?
Gerade auf den Dieselskandal bezogen, finde ich, hat sie das in der Vergangenheit nicht getan, zumindest nicht im Heimatmarkt, wo sie ja die Ansprüche der Kunden doch ziemlich kategorisch und systematisch verneint hat, um sich vor Kosten zu schützen natürlich. Die aktuelle Debatte ist ja nun noch etwas breiter gefasst und auch da merkt man doch stark die Verhaftung in der eigenen Rolle und den Schutz der eigenen Interessen, was fairerweise gesagt ja auch nicht verwunderlich ist, dass das Auto die Gegenwart und Zukunft der individuellen Mobilität ist. Dahinter macht kein einziger Automanager ein Fragezeichen. Das wird als Selbstverständlichkeit ausgesprochen und in den Gesprächsrunden vor der IAA schien mir auch gelegentlich eine Attitüde durchzublitzen, dass wer das Gegenteil sagt, vielleicht auch nicht ganz sauber ist, um es mal sehr salopp auszudrücken. Also ich glaube, da verkennt die Industrie gerade auch wirklich eine kritische Haltung, die sich in den Großstädten formiert. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die meisten Menschen eben in diesen Großstädten nicht leben und man sich das als Branche auch noch leisten kann. So eine Grundhaltung erstmal als nicht legitim anzuerkennen.
Wen sehen Sie denn eigentlich am ehesten als denjenigen an, der den richtigen oder richtigeren Ton trifft?
Also sehr positiv aufgefallen ist mir die Daimler-Vertriebsvorständin Britta Seeger. Die hat an einer Diskussionsveranstaltung des VDA vor der Messe teilgenommen und hat darauf beharrt, dass sie es als ihre Aufgabe empfindet, attraktive, umweltfreundliche Autos zu bauen und zu verkaufen. Nicht mehr, nicht weniger. Fand ich nachvollziehbar. Sprich, die politischen Rahmenbedingungen, die müssen andere schaffen. Und da hat sie auch nicht ganz unrecht. In dem Kontext hat sie aber zumindest eingeräumt, das fand ich erstaunlich, dass zum Beispiel ein Bonus-Malus-System, das umweltfreundliche Autos beim Kauf oder der Steuer bevorzugt wirken kann. Also sie hat nicht verneint, dass das effektiv sein kann. Auch andere Automanager haben sich Debatten gestellt und besonders exponiert, wie ich finde, hat sich der noch VDA-Chef Bernhard Mattes, was irgendwie ins Bild passt. Er hat zum Beispiel schon als Vor-Deutschland-Chef für den transatlantischen Dialog geworben, für Gespräche mit TTIP-Gegnern sich auch ausgesprochen. Nicht, dass er je jetzt von seiner Haltung abgerückt wäre, aber diese Dialogfreude, die hat er sich offenbar erhalten.
Hat ausgerechnet der das Handtuch geworfen als Präsident des VDR? Angeblich war er ja den großen Autokonzernen zu wenig vernetzt in der Politik. Falls das der Grund ist, was sagt das aus, meinen Sie, über das Politikverständnis in der Autobranche? Ja, nichts wirklich Gutes.
Nee, vielleicht waren ihm auch die widerstrebenden Kräfte unter den Mitgliedern zuwider. Bisher ist die Informationslage ja leider sehr dünn. Fakt ist, der Verband steht gerade nicht gut da, vermutlich nach innen zerstritten und ja, eben mit einem Chef, der nicht aus der Politik kommt. Wenn das der Grund für seinen Abtritt sein sollte, dann kann man wohl davon ausgehen, dass das hier ein Aufbäumen, ich will nicht sagen vielleicht das Letzte, aber auf jeden Fall ein Aufbäumen einer kriselnden Branche gegen gesellschaftliche Kräfte ist, die aktuell auf sie wirken, nach dem Motto, es wird ja wohl einer milliardenschweren Branche noch möglich sein, ihre Interessen irgendwie durchzusetzen.
Aus der Wirtschaftsredaktion war das Silke Hane. Vielen Dank. Und wir haben die Pläne aus dem Haus des Bundesverkehrsministers vielleicht noch im Ohr. Jene Pläne, die den Verkehr weniger klimaschädlich machen sollen. Dabei müsste ja eigentlich die Bahn eine wichtige Rolle spielen. Müsste. Der Bundesrechnungshof hat nun aber belegt, warum das so nichts wird. Vera Wolfskämpf dazu.
Die wirtschaftliche Lage der Bahn sei besorgniserregend, urteilt der Bundesrechnungshof. Laut einem Bericht an den Bundestag wird bis Ende des Jahres eine Finanzierungslücke von 3 Milliarden Euro entstehen. Das Dokument liegt der Nachrichtenagentur dpa und mehreren Medien vor. Demnach mache die Bahn 1,5 Milliarden Euro mehr Schulden als vom Bund erlaubt. Schon Ende Juni habe die Bahn die vom Haushaltsausschuss festgelegte Obergrenze für das ganze Jahr überschritten. Zu den Gründen heißt es, dass die Konzernsparten ihr Potenzial nicht ausgeschöpft hätten. Zudem gab es hohe Kosten durch Sonderinvestitionen in Fernverkehrszüge und das Bahnprojekt Stuttgart 21. Weil sie Geld braucht, plant die Deutsche Bahn bereits, ihre britische Tochterfirma Arriva zu verkaufen. Sollte das nicht zustande kommen, so der Bericht, könne die Bahn Investitionen nicht aus eigener Kraft finanzieren, etwa für neue Züge oder die Digitalisierung der Schiene. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, auch einen Verkauf des Logistikdienstleisters Schenker zu prüfen. Die Deutsche Bahn sprach in einer ersten Reaktion von finanzieller Stabilität des DB-Konzerns. Es gebe einen klaren Fahrplan für milliardenschwere Investitionen in Züge, Infrastruktur und Personal. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sagte der Bild-Zeitung, er erwarte vom Aufsichtsrat kommende Woche klare Antworten.
Vera Wolfskämpf war das zum Milliardenloch bei der Bahn. Letzter Tag einer Woche der Haushaltsdebatten. Traditionell am Ende steht der größte Einzeletat, der für Arbeit und Soziales. Der macht auch mehr als 40% des Gesamtetats aus. Vor allem in die Rentenversicherung fließt das Geld zur Finanzierung des Bundeszuschusses zu den Rentenkassen. Und da ist es nicht unpassend, dass es ein rentenpolitisches Projekt ist, das für die größten Kontroversen sorgt im Moment, und zwar innerhalb der Großen Koalition. Die Grundrente. Idee: Nach 35 Jahren an Beitragszahlungen wird die Rente so aufgestockt, dass sie über dem Grundsicherungsniveau liegt. Das will die SPD jedem gewähren. Die Union will aber prüfen, ob die Aufstockung auch wirklich gebraucht wird. Die Kontroverse also: Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung. Möglich aber, dass sich SPD und Union allmählich näher kommen. David Zajonc berichtet.
Grundrente, das große Projekt des Arbeitsministers, das wegen des Streits mit Koalitionspartner CDU/CSU nicht vorankommt. SPD-Politiker Heil gibt sich kompromissbereit.
Ich bin zuversichtlich, dass das in dieser Koalition gelingt. Wir stehen in der Pflicht, wir werden uns einigen müssen, wir werden Kompromisse finden müssen. Aber es muss am Ende eine Grundrente stehen, die den Namen auch verdient, meine Damen und Herren.
Der Knackpunkt ist die Bedürftigkeitsprüfung. CDU/CSU bestehen darauf, zu prüfen, welche anderen Einkünfte potenzielle Grundrentner neben der gesetzlichen Rente noch haben. Hubertus Heil findet, man solle aus Respekt vor den Betroffenen darauf verzichten. Von Peter Weiß, dem arbeitsmarktpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, gab es durchaus versöhnliche Töne.
Eine zielgerichtete Grundrente. Wir als Union bekennen uns dazu. Wer 35 Jahre gearbeitet, gepflegt, Kinder erzogen hat, der sollte am Schluss auf jeden Fall mehr haben als Grundsicherung. Und das werden wir auch verwirklichen.
Ein weiteres Herzensprojekt von Hubertus Heil ist der soziale Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose. Uwe Witt von der AfD stellte sich dagegen.
Das hat auch nichts mit gesundem Optimismus zu tun. Da ist eine Rezession im Anmarsch und Herr Heil macht Sandkastenspiele mit einem Versuch eines sozialen Arbeitsmarktes, obwohl nachweislich alle vorherigen ähnlichen Versuche gescheitert sind.
Rückendeckung bekam Heil bei dieser Frage allerdings von der Grünen Ekin Deligüz.
Bei dem, was Sie im Bereich sozialer Arbeitsmarkt machen, da haben Sie meine Fraktion immer hinter sich. Ich finde diese Maßnahmen sehr gut und ich finde das zu früh, um darüber zu urteilen, sondern ich glaube, wir müssen da einfach mehr Zeit dem Ganzen geben.
Ungewohntes Lob für den Arbeitsminister in dieser Debatte. Ansonsten sparten weder die Grünen noch die anderen Fraktionen mit Kritik. Johannes Vogel von der FDP wurde grundsätzlich.
Dass wir nach 10 Jahren Aufschwung, 10 Jahren sinkender Arbeitslosigkeit heute konstatieren müssen, dass sie diese lange Zeit nicht genutzt haben, um endlich einmal wichtige Zukunftsreformen in guten Zeiten voranzutreiben.
Auch die Linkspartei in Person von Parteichefin Katja Kipping holte zu grundsätzlicher Kritik gegen die Bundesregierung aus, allerdings mit ganz anderem Schwerpunkt als die FDP.
Solange wir hier nicht Mehrheiten und Mut haben, Konzerne und Millionenvermögen ordentlich zur Kasse zu bitten, wird das Geld für den nötigen Kampf gegen die Armut fehlen. Und solange wir diese Union in der Regierung haben, wird das, was notwendig ist, nicht passieren.
Für die Erfolgsbilanz von Hubertus Heil insgesamt werden die nächsten Monate wohl entscheidend werden. Dann wird sich zeigen, ob er sich mit der Grundrente durchsetzen kann oder nicht. David Zeihons, Berlin.
Und jetzt zu den Wirtschaftsnachrichten. Heckler & Koch, der Waffenhersteller, hat einen bis zu 73 Millionen Euro schweren Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium abgeschlossen. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Es geht um die Modernisierung der Sturmgewehre der britischen Armee. Erneuert werden sollen der Griff und ein Gehäuseteil. Zudem gibt es weitere Sicherheitsfunktionen und das Gewehr soll leichter werden. Die Situation bei Heckler & Koch ist angespannt. Der Schuldenberg beläuft sich auf rund 380 Millionen Euro. Wichtigster Kunde des Unternehmens ist die Bundeswehr. Die deutsche Wirtschaft stellt sich zunehmend auf einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU ein, so der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammern, DIHK, Erik Schweitzer. Er schreibt heute an die Spitzen der Industrie- und Handelskammern, es müssten auch die Unternehmen erreicht werden, die sich bisher noch nicht auf den Brexit vorbereitet haben. Bei einem Austritt ohne Vertrag kämen nach DIHK-Schätzungen Zölle in Höhe von mehreren Milliarden Euro auf deutsche Firmen zu. Welche Methode ist die beste, um Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln klarer zu kennzeichnen? Der Lebensmittelverband Deutschland legte heute eine Umfrage vor, die nur schwache Zustimmungswerte für das Nutri-Score-System ergab, das Verbraucherschützer favorisieren. Ein von der Branche selbst vorgeschlagenes Modell schneidet besser ab. Ende des Monats will Ernährungsministerin Julia Klöckner nach einer eigenen Verbraucherbefragung entscheiden, welche Kennzeichnung die Bundesregierung zur freiwilligen Nutzung auf Packungen empfiehlt. Für die Breitbandziele der Bundesregierung hat sich Kanzleramtschef Helge Braun für alternative Wege beim Glasfaserausbau ausgesprochen. Neben einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren setze er sich auch für eine oberirdische Verkabelung ein. Damit würde auch nur ein Bruchteil der Kosten anfallen.
Susanne Kuhlmann war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Die Europäische Zentralbank hat gestern mit ihrer Entscheidung, Strafzinsen für geparktes Geld heraufzusetzen und Anleihekäufe auszuweiten, eine klare Kursbeschreibung für die nähere Zukunft geliefert. Es bleibt bei der lockeren Geldpolitik. Schulden zu machen bleibt also für die Staaten der Eurozone eine handfeste politische Option. Das ist Wasser auf die Mühlen jener Euro-Länder, die besonders lautstark einer Investitionsoffensive auch auf Pump das Wort reden. Peter Kapern berichtet über das Treffen der Eurogruppe, das diesmal in Helsinki stattfand.
Gerade Deutschland habe doch Wert darauf gelegt, dass die EZB unabhängig sein müsse, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, als er in Helsinki eintraf. Und genau deshalb wollte er die gestrige Entscheidung der Europäischen Zentralbank nicht kommentieren. Damit war das Thema beim Treffen der Finanzminister aber nicht erledigt. Mario Draghi, unter dessen Vorsitz der EZB-Rat gestern das Anleihe-Ankaufprogramm wiederbelebt und den Strafzins für Banken weiter verschärft hatte, erläuterte der Ministerrunde noch einmal die Gründe für die EZB-Entscheidung. Was anschließend Benoît Cœuré, Mitglied des EZB-Direktoriums, auch vor den Journalisten tat. Das Wachstum in der Eurozone wird in den nächsten Jahren nur knapp über 1% liegen, die Inflation unter 1,5%. Weit entfernt also von der Zielmarke 2%, die die EZB verfolgt. Deshalb habe die Europäische Zentralbank in den Instrumentenkasten der Geldpolitik gegriffen. Jetzt aber sei ein anderer am Zug, sagte Curie unter Bezugnahme auf seinen Chef.
As Mario Draghi put it yesterday, it's high time for fiscal policy to take charge.
Es sei jetzt höchste Zeit, dass die Fiskalpolitik die Verantwortung übernimmt. Eine Umschreibung dafür, dass die Euro-Staaten nun das von der EZB billig gemachte Geld auch investieren sollen. Insbesondere natürlich jene, denen das nach Lage der Dinge besonders leicht fallen würde. Eine Auffassung, die im Kreis der EU-Finanzminister sehr verbreitet ist, wie sich in Helsinki zeigte. Und dabei haben die vor allem ein Land im Blick, auch wenn sie es nicht öffentlich beim Namen nennen. Deutschland. Bei dem derzeit zwei Dinge zusammenkommen. Ein überaus schwaches Wirtschaftswachstum, das zweitschwächste in der gesamten Eurozone nach Italien, und ein grundsolider Haushalt. Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna. Ich denke, dass Länder, die ihre Haushalte sehr gut ausgeglichen haben, den dadurch entstandenen Spielraum auch ausnutzen sollten. Wenn das Wachstum stockt oder zurückgeht, wie in Europa, dann ist das der beste Weg, um den Abschwung zu stoppen. Fast wortgleich riefen auch Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis und Eurogruppenchef Mario Centeno jene Euro-Staaten, die über genügend finanzpolitischen Spielraum verfügen, dazu auf, mehr zu investieren. Der Druck auf Deutschland ist also mit der gestrigen EZB-Entscheidung noch einmal gewachsen. Auch Bruno Le Maire, Frankreichs Finanzminister, stieß in dasselbe Horn. Er rief in Helsinki seinen Vorschlag eines Wachstumspaktes für die Eurozone in Erinnerung, der alle Euro-Staaten in die Pflicht nehmen würde. Mehr Investitionen von jenen Ländern, die dafür den finanziellen Spielraum haben. Mehr strukturelle Reformen in jenen Ländern, die beim Wachstum und der Wettbewerbsfähigkeit hinterherhinken. Und natürlich als dritte Säule die Reduktion der konsumtiven Ausgaben und der Verschuldung. Ganz ohne Widerspruch blieben die Aufforderungen an die Bundesregierung, sich als Wachstumslokomotive vor den Euroland-Zug spannen zu lassen, allerdings nicht. Schwedens Finanzministerin Magdalena Andersson sagte, die Länder, die jetzt Druck auf Deutschland ausüben, hätten die letzten Jahre nutzen können, um ihre Verschuldung abzubauen. Dann würden sie jetzt selbst über die Spielräume verfügen für zusätzliche Investitionen.
Peter Kapern war das vom Treffen der Euro-Finanzminister. Investitionen also im Lichte einer anhaltend lockeren Geldpolitik, nicht ganz unumstritten in Europa. Wie überhaupt diese Entscheidung der EZB gestern umstritten ist. Das zeigt sich am Tag 1 nach der EZB-Ratssitzung immer stärker. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal, wie sind da die Meinungen?
Ja, niedrige Zinsen, wieder mehr Geld im Markt durch die geplanten Anleihekäufe. Da sind natürlich Maßnahmen, die Aktienkurse beflügeln werden. Der DAX reagiert auch am Morgen, zwar noch zögerlich. Inzwischen ist er auf dem Weg Richtung 12.500 Punkte. Die Zinspolitik ist es aber nicht allein, die hier für gute Stimmung sorgt. Für viele auch wichtig, wie es in Sachen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China weitergehen wird. Die USA will ja auch für Anfang Oktober angekündigte Strafzölle auf chinesische Produkte, diese Zölle sollen verschoben werden. Die Chinesen wiederum wollen Soja und andere amerikanische Agrarprodukte von den angekündigten Zollerhöhungen ausnehmen. Das ist alles zwar noch keine Lösung, aber immerhin, so scheint es, man bewegt sich ein bisschen aufeinander zu. Das ist zumindest eine Basis für die Gespräche, die in den kommenden Wochen stattfinden sollen. Aktuell, da steht der DAX bei 12.487 Punkten. Ein Plus von mehr als 0,5% ist das.
Blicken wir auf die einzelnen Aktien. Die Deutsche Bank hat einen juristischen Konflikt hinter sich gebracht. Einen von vielen, aber die Börse freut's.
Richtig, Aktien der Deutschen Bank 3,5% im Plus. Bei dem Rechtsstreit, da geht es um Anleihen der US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Da hat man sich auf eine millionenschwere Zahlung geeinigt. Es geht um 15 Millionen Dollar. Die Deutsche Bank hat zudem zugestimmt, interne Kontrollen zu verbessern. Gut, das ist eine von vielen Baustellen. Es ist aber keineswegs die letzte, die es aufzuarbeiten gilt.
Viel los bei den Autos. Die IAA läuft weiter. Die politische Verkehrswende, wir haben berichtet, nimmt Konturen an. Die Autozulieferer haben eine ganz eigene Meinung zum verloren gegangenen VDA-Chef. Wie wirkt sich das alles aus?
Ja, der Zulieferer Bosch, der Chef des Zulieferers Bosch, sagte, Bernhard Mattes habe sich in Zeiten großer Umbrüche an den Bedürfnissen der gesamten Industrie gehalten. Auch bei Continental sieht man es positiv, ruhig, sachlich, zielorientiert habe Mattes versucht, dem Verband eine einheitliche Stimme zu geben. Ich denke mal, es ist halt nicht so ganz einfach, diese Bedürfnisse von Herstellern und Zulieferern unter einen Hut zu bekommen. Aktien von Continental heute jedenfalls 1,5% im Plus.
Euro Anleihen und Goldpreis haben wir noch.
Der Euro 1,1074 $, die Umlaufrendite von -0,58 auf -0,49% gestiegen und die Feinunze 1.494,50 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkultur heute mit Karin Fischer. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.